euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Heute mit dem Thema Depressionen. Mein Name ist Lomara und vielleicht habt ihr auch gerade mit euch zu kämpfen, mit Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Selbstzweifel. Das ist in Krisensituationen gar nicht ungewöhnlich. Corona und Selbstisolation nehmen uns alle ganz schön mit momentan. Es gibt aber Menschen, die das immer haben. Teilweise sogar so schlimm, dass sie sich zurückziehen, manchmal tagelang ihr Haus nicht verlassen und möglicherweise sogar mit Gedanken an Selbstmord kämpfen. Psychische Krankheiten wie Depressionen werden leider immer noch unterschätzt und teilweise sogar gar nicht ernst genommen. Zum Vergleich, laut Weltgesundheitsorganisation leiden 35 Millionen Menschen an Krebs und 300 Millionen Menschen auf der Welt leiden an Depressionen. Zwei davon sind heute bei mir. Es gibt viele Fragen, die ihr uns geschickt habt zum Thema Depressionen und die werden wir heute gemeinsam beantworten. Erstmal aber ein ganz schönes und liebes Hallöchen an Sebastian und Jasmin.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch denn heute?
Gut.
Geht so.
Geht so, okay. Ich würde sagen, um den Leuten das mal so ein bisschen näher zu bringen, würde ich erstmal wollen, dass ihr euch vorstellt.
Mein Name ist Sebastian. Ich bin hier in Leipzig geboren, bin 36 Jahre alt. Bin seit 8 Jahren Papa einer kleinen Tochter. Ganz aktuell ist noch ein zweites unterwegs.
Sehr schön.
Also gibt auch da Grund zur Freude. Ich bin vor 2,5 Jahren mit der Krankheit erstmals konfrontiert gewesen, zumindest bewusst konfrontiert gewesen. Ich glaube, ich habe sie schon viel, viel länger gehabt, ohne dass ich es richtig gemerkt habe. Und ich glaube, alles Weitere kommt dann auch im Gespräch.
Okay, Jasmin.
Ja, ich bin Jasmin, 25 und ich wohne in Leipzig seit 2013. Komme eigentlich aus einer Kleinstadt aus dem Leipziger Umland und bin damals fürs Studium hergezogen. Genau, und letztes Jahr habe ich meinen sozialwissenschaftlichen Abschluss gemacht an der Uni und mache jetzt gerade ein Praktikum.
Wie sieht's denn aus bei euch in Zeiten von Corona? Habt ihr gemerkt, dass es jetzt durch die Krise schlimmer geworden ist? Wie geht ihr damit um?
Also für mich muss ich dazu sagen, also ich gehe ganz normal arbeiten, zum Teil auch im Homeoffice. Von daher habe ich da durchaus eigentlich den gleichen Alltag wie vorher auch. Klar, die Einschränkungen, man darf nicht ins Kino, man darf sich auch in größeren Gruppen, gerade auch in der Selbsthilfegruppe ist das momentan schwierig, denn man darf sich quasi nicht sehen. Wir haben das mal mit Zoom ausprobiert, also so ein Videochat, aber das ist halt nicht das Gleiche.
Ja.
Aber ich habe das große Glück, dass ich halt nicht alleine zu Hause wohne. Also bin ich, glaube ich, einer der wenigen Glücklichen in der Situation zumindest.
Wie sieht's bei dir aus, Jasmin?
Also ich wohne alleine und muss aber sagen, dass als das so losging mit den Einschränkungen durch Corona, hat mich das gar nicht so stark belastet. Im Gegenteil, ich habe mich irgendwie entspannt, weil ich so gemerkt habe, okay, das betrifft jetzt alle. Und es ist jetzt total erlaubt, dass man sich zu Hause zurückzieht. Weil wenn man gerade eine depressive Phase hat, dann hat man das Gefühl, auf der Welt geht alles so weiter, schnell seinen Gang wie immer und man kann selber gar nicht mithalten. Deswegen hat mich das erstmal paradoxerweise beruhigt, obwohl ich mir gleichzeitig auch Sorgen gemacht habe, was dieses Virus ist und ob ich jetzt meine Familie ausreichend schützen kann. Aber jetzt so nach den vielen Wochen merke ich, dass es mich doch nach und nach belastet, weil auch meine Selbsthilfegruppe kann sich nicht so treffen wie sonst. Wir hatten dann auch versucht, über Skype ab und zu mal Konferenzen zu machen, aber das hat teilweise mehr oder weniger gut funktioniert. Also wir hatten auch ein paar Gruppenmitglieder, die sich eher zurückgezogen hatten und dann nicht daran teilgenommen haben. Und ja, aber insgesamt, der Leiter von unserer Gruppe war sehr engagiert und hat versucht, so alle mit ins Boot zu holen und sich da auch gut gekümmert, dass wir jetzt durch die Zeit kommen.
Jetzt ist es ja so, dass eine Depression nicht greifbar ist. Also wie ich schon vorher gesagt habe, 35 Millionen Menschen leiden an Krebs. Natürlich ist das auch schlimm, ne? Aber man kann es irgendwie greifen. Ne, man kann irgendwie sich reinversetzen. Bei Depressionen ist es jetzt anders, ne, weil es eine geistige Geschichte ist. Dazu hat Tobi aus Leipzig eine Frage gestellt. Wie fühlt es sich an, wenn man Depressionen hat? Ist alles grau und schlecht oder ein langer, dunkler Tunnel? Hat man gar keine Freude mehr?
Also gar keine Freude mehr kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist so eine gedrückte Grundstimmung. Also ich habe viel auch über Probleme nachgedacht, die teilweise gar nicht meine eigenen waren. Wollte halt für andere deren Probleme lösen und logischerweise klappt das halt nicht immer.
Und dann ist man enttäuscht.
Daran bin ich dann quasi verzweifelt, wenn man es mal so will. Es ist, wie gesagt, so eine gedrückte Grundstimmung. Es gibt so ein paar Highlights, ne, wenn man sagt, so kleine Momente, wo man sich dann freut, aber dann hört das sehr schnell wieder auf. Das ist wie so ein kurzes Aufflackern und dann ist wieder so getrübte Stimmung.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Ja, aber halt mit deutlichen Anteilen des zu Tode betrübt Seins. Mhm. Und nur ganz kurz und auch nicht so, ja, so stark. Also selbst das Freuen ist nicht so stark, wie ich das jetzt mittlerweile wieder habe, wo ich sage, okay, da, das ist richtig ein Highlight, da zehre ich tagelang von. Das habe ich zwar wahrgenommen, aber das wurde dann ganz schnell wieder auf den Boden zurückgezogen.
Kannst du das so unterschreiben, Jasmin?
Also ich habe bemerkt, dass Depression sich bei jedem ein bisschen anders äußert. Es gibt ja auch verschiedene Formen davon. Und das, was Sebastian jetzt gerade beschrieben hatte, das hat mich sehr auch an mich erinnert. Vor allem so Richtung Dysthymie, dass man eigentlich überwiegend so eine gedrückte Grundstimmung hat. Mhm. Und da kann aber auch nochmal eine schwerere Episode obendrauf kommen. Also, dass man dann sich nochmal besonders verzweifelt und traurig fühlt. Es gibt da aber auch Betroffene, die fühlen eher eine totale Leere. Also, die haben dann eher so ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Mhm. Wobei es bei mir eher die Form ist, dass ich zu viele Gefühle habe. Genau. Ja, also auch wenn ich mal positive Momente habe, die leider weniger sind als die negativen, dann kann das auch sehr übersteigert sein, dass ich mich dann sehr freue, auch über Kleinigkeiten, aber ich versuche davon dann auch wieder zu zehren.
Geht es dir genauso, Sebastian, dass du auch eher so der Mensch bist, der zu viele Gefühle hat?
Ich habe die aber lange nicht rausgelassen. Also ich habe sie selber irgendwie weggeschlossen, wie sie schon sagte. Wenn sie dann mal rausbrachen, dann waren sie sehr intensiv. Aber hauptsächlich war das eher so dieses Gefühl Lossein. Also man lebt so vor sich hin, es kommen von außen Faktoren, mal gute, meistens schlechte. Man nimmt das so zur Kenntnis, so völlig nüchtern. Das ist eben so und ja, wie gefühllos halt.
Mhm. Eine Frage von Bobo, passt sehr, sehr gut dazu. Warum hat man keine Gefühle mehr, fragt er. Kommen die wieder?
Ja, sie kommen wieder. Ich glaube, für mich persönlich waren die unter so viel Gedankenchaos verborgen, dass mein Kopf einfach nur sich immer im Karussell gedreht hat, immer über dieselben Gedanken gekreist ist, dass dafür was anderes gar kein Platz war. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, dass ich nur so zur Hälfte anwesend bin, weil mein Kopf mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Das spielt so in dieses, ich so teilnahmslos halt mit rein.
Ich habe noch eine Frage von Harry. Wie bekommt man so eine Krankheit? Das ist natürlich jetzt bestimmt sehr schwer zu beantworten, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem versuchen in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, vielleicht wann sogar, ja, dass das erste Mal bei euch angefangen hat und durch welche Situation.
Also ich glaube, es ist wirklich sehr vielschichtig, was die Ursachen sein können. Und da wird ja auch aktuell noch dran geforscht, weil man gar nicht so genau weiß, wo die Depression herkommt. Und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus genetischen Faktoren. Also meistens hat man so eine Anlage dafür, dass man einfach empfindlicher ist oder die höhere Wahrscheinlichkeit hat, das zu bekommen. Und dann natürlich auch Faktoren aus der Umwelt, dass man bestimmte negative Erfahrungen macht oder dass die Erziehung nicht so besonders toll ist oder dass man in der Schule sehr schwerwiegende Erfahrungen macht, alles sowas. Und das kann dann zum Ausbruch führen.
Ja, Thema Erziehung hätte ich jetzt noch ergänzt, dass man, oder zumindest in meinem Falle, ich mit bestimmten Denkmustern groß geworden bin. Wenn man dann als Erwachsener merkt, okay, das Leben ist aber eigentlich anders, als ich es als Kind gelernt habe, oder es ist härter oder unfairer, was auch immer, das dann durchaus ein Grund sein kann.
Wie war es denn bei dir, Jasmin? Kannst du dich an eine Situation erinnern?
Als es zum ersten Mal losging?
Ja.
Ich glaube, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Also
da warst
zu Schulzeiten, 15 ungefähr. Mhm. Aber es gab da, glaube ich, nicht einen bestimmten Auslöser, sondern es war mehr so eine Entwicklung in Etappen, dass ich gemerkt habe, je älter ich werde, desto mehr ich mir der Welt bewusst werde sozusagen, desto öfter bin ich irgendwie auch verzweifelt über den Zustand. Und
was wurde dir denn bewusst?
Also ich glaube, bei mir hat sehr stark reingespielt, dass ich mich zu Schulzeiten häufig ausgeschlossen gefühlt habe und auch gemerkt habe, dass sehr viele Menschen sehr neidisch sind, wenn man beispielsweise einfach sein Ding macht und nicht unbedingt zu Grüppchen dazugehören möchte. Und dann waren es halt auch im Elternhaus angespannte Situationen teilweise, wo ich mich dann aber auch versucht habe, wiederum in der Familie zurückzuziehen. Ja, ich würde sagen, so eine Mischung.
Also einen richtigen Schlüsselmoment gab es bei mir nicht. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, bei mir ging das im Studium los. Also ich habe in Hamburg studiert, also auch weg von zu Hause. dort eine eigene Wohnung gehabt und da kam ganz plötzlich ganz viel Verantwortung auf mich zu. Und die hingen halt direkt mit den Studienergebnissen zusammen. Also quasi meine berufliche Karriere war gekoppelt an das Studium. Und im Gegensatz zur Schulzeit, wo mir alles ziemlich leicht fiel, war es im Studium dann plötzlich nicht mehr so einfach. Und da entstand ein richtig großer Druck. Und dem habe ich mich irgendwie innerlich komplett verweigert und habe mich in mich zurückgezogen. Und das war so das erste Mal, dass ich sowas überhaupt erlebt habe für mich persönlich.
Aber es ist ja eigentlich okay, wenn man das versteht. Eigentlich ist es was Positives. Es ist eher was Negatives, wenn man, also finde ich, ist meine Meinung, wenn man dann trotz dessen in diesem Strom mitschwimmt, obwohl man eigentlich spürt oder ne, sein Bauchgefühl einem sagt, das ist nicht das Richtige.
Naja, aber ich will nicht sagen, es ist nicht das Richtige, weil im Endeffekt habe ich es dann doch durchgezogen und habe auch die 12 Jahre in meiner Karriere da, glaube ich, zu meiner Zufriedenheit auch geschafft. Es war halt nur so eine Wand, also ein Haufen Druck und aber quasi ganz wenig Werkzeug, um damit umzugehen. So, und das Mittel der Wahl, was ich da gewählt habe, ist, man sagt zwar immer, es ist ein Lösungsmittel, aber es ist keins. Also ich habe dann angefangen zu trinken. Mhm. Und das ist natürlich das Blödeste, was man eigentlich machen kann. Aber ich wusste halt nicht wohin mit der Anspannung.
Mhm. Alles gut, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Deswegen sind wir ja heute da und deswegen machen wir diesen wunderschönen Podcast, um dass sich vielleicht auch andere Leute damit identifizieren können, weil eben nicht so oft darüber gesprochen wird. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Phasen bei Menschen, die denken vielleicht, sie haben eine Depression, sitzen zu Hause, oh Mensch, heute ist irgendwie ein blöder Tag, alles trist. So, und dann geht das aber wieder vorbei. Dazu eine Frage von Phil aus Halle.
Hallo Sputniker, da ich ein bisschen das Gefühl habe, dass der Begriff Depression zu leichtfertig verwendet wird, wäre meine Frage, ab welchem Punkt sollte man sich ernsthaft Gedanken machen oder im besten Fall professionelle Hilfe suchen?
Also ich bin mit Abstand kein Experte, aber das, was ich gelernt habe, ist, dass das Gefühlsleben ist ein Auf und Ab. Das ist ganz normal. Also ich habe früher auch die Idee gehabt, ne, das muss alles irgendwie eine Nulllinie ergeben. Aber das ist es nicht. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Nur wenn etwas sehr, sehr lange dauert, und da denke ich mal von mehr als mehreren Wochen, dann sollte man sich Hilfe suchen. Ja, wenn ich mal 3-4 Tage schlechte Laune habe oder betrübt bin, dann müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, was der Grund dafür ist. Ja, aber sobald sich diese Phasen halt abwechseln, würde ich mir da keine Gedanken machen.
Jasmin, wann war bei dir der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich muss jetzt was unternehmen gegen meine Depression?
Ich denke, das ist ganz individuell, aber wenn man merkt, dass es ein immer wiederkehrendes Thema ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Also ich halte jetzt nicht so viel davon zu sagen, okay, die Episode muss 6 Wochen lang bestehen und erst dann hat es Krankheitswert. Also ich denke, es kommt eher auf den persönlichen Leidensdruck drauf an. Und wenn der sehr groß ist, dann sollte man damit nicht alleine bleiben.
Es gibt ja auch ganz viele Bücher und ganz viele Hörbücher, Filme über Depressionen, die einem auch helfen könnten, sagen wir es mal so. Habt ihr es da schon mal damit probiert und glaubt ihr, das bringt was, wenn man sich einfach mal komplett mit sich selbst beschäftigt?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, mit dem sich jemand, der Depression hat, am allerwenigsten beschäftigen möchte. Mhm. Also mit sich selbst. Mhm. Ich habe nie ein Buch dazu gelesen, ich habe nie Filme geschaut, weil ich auch lange Zeit der Meinung war, ich habe gar kein Problem. Mhm. Also zumindest nicht dieses Problem. Das andere war mir schon bewusster, aber dass ich depressiv bin, das musste mir dann erst der Arzt mitteilen. Ich habe es einfach nicht gesehen und dementsprechend auch gar keinen Grund gehabt, mich damit zu beschäftigen.
Also ich persönlich fand das Thema schon immer interessant und hatte auch lange die Vermutung, es könnte was mit mir zu tun haben. Mhm. Hab deswegen auch sehr viele Bücher zum Thema gelesen, auch immer in der Hoffnung, dass man sich damit selbst therapieren kann, weil keiner kennt einen so gut, wie man selbst sich kennt.
Ja.
Aber irgendwann bin ich dann doch zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, alleine schaffe ich es einfach nicht mehr. Ich glaube, es wäre wirklich besser, jetzt mal mit einem Profi zu reden und sich da mal noch eine andere Meinung einzuholen.
Und natürlich auch die passenden Lösungen dazu, die man sich vielleicht selbst so gar nicht erarbeiten kann, als jemand, der das jahrelang studiert hat. Dazu eine Frage von Claudia.
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie professionelle Hilfe benötigen?
Sehr, sehr spät. Also jetzt im Rückblick, muss ich sagen, habe ich mehrere Jahre das ignoriert oder beiseite geschoben. Und es bedurfte dann doch auch Druck aus meiner eigenen Familie heraus, die gesagt haben, du musst dich mal mit einem Arzt unterhalten. Also so kann das nicht weitergehen. Und wenn man es mal so will, also sprichwörtlich, bildlich gesprochen, tiefer hätte ich nicht mehr sinken können. Erst dann wurde der Druck so groß, dass ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe.
Also bei mir war es auch wahrscheinlich viele Jahre zu spät, würde ich sagen, im Rückblick. Aber so richtig bewusst geworden, dass ich das Ganze Depression nenne, ist mir erst so Ende 2017. Weil das war so das x-te Weihnachten in Folge, dass ich mich irgendwie sehr schlecht gefühlt habe, sehr viel geweint habe, sehr hoffnungslos war. Und
warum gerade an Weihnachten, wenn ich fragen darf?
Weil Weihnachten immer so eine Phase ist, wo alle sich irgendwie in ihre Familien zurückziehen und alles ist so heimelige Stimmung. Und in meiner Kindheit war das tatsächlich auch so. Mhm. Aber in den letzten Jahren war das immer mehr so ein bisschen erzwungen. Also wir feiern das nur so halb, aber so ganz wegfallen lassen wollen wir es auch nicht. Und dann kenne ich halt auch Menschen, die haben niemanden, mit dem sie Weihnachten feiern können. Das tut mir dann irgendwie auch leid. Also für mich ist es einfach eher eine bedrückende Zeit und es geht auch so viel um Konsum und so eine erzwungene, positive Stimmung, der ich mich dann irgendwie nicht anschließen kann, was auch so einen Druck verursacht. Ja, und dann reflektiert man auch so ein bisschen das Jahr, was hat man geschafft, was hat man nicht geschafft. Und ja, für mich ist es, also wahrscheinlich kommt dann auch noch so der Winter dazu. Es ist sehr dunkel, wenig Sonnenlicht und ich glaube, das
wenig hat Vitamin
alles
D. einen
Einfluss. Hm. Ja.
Sarah fragt, kann man eine Art chronische Depression haben?
Ja, also es wird sogar angenommen, dass die meisten Menschen mit Depressionen einen chronischen Verlauf bekommen können, vor allem wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird. Und so wie ich das mitbekommen habe, sind die Fälle, wo Menschen mal einmal eine depressive Episode haben und dann nie wieder einen Rückfall, das ist eher ungewöhnlich.
Also den Unterschied zwischen einer körperlichen Erkrankung und einer geistigen Erkrankung, der ist ganz schwierig für mich. Also ich kenne den Begriff chronisch halt, ja, ich habe irgendwie eine chronische Entzündung oder irgendwas, was halt immer wieder kommt. Mhm. Ich sehe es bei Depressionen, also zum Glück bin ich gerade in einer ziemlich guten Phase. Ich glaube, ganz los wird man das nie. Das kommt aus bestimmten Denkmustern, aus einem selbst heraus. Also kann es bei bestimmten Einflüssen auch tatsächlich wiederkommen.
Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch nicht einfach ist, in solchen Phasen sich das einzugestehen. Candy möchte von euch wissen.
Meine Frage an euch zwei wäre, habt ihr lange gebraucht, um euch das selber einzugestehen, dass ihr Depressionen habt? Und wenn ja, kam dann die Einsicht so nach und nach? Oder gab es irgendeinen Knackpunkt in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, okay, ich muss mir eingestehen, ich habe wirklich Depressionen und ich muss dagegen etwas tun.
Also in dem Moment, wo ich die Diagnose erfahren habe von meinem Arzt, war ich extrem erleichtert. Ich habe dem erzählt, wir hatten uns lange nicht gesehen, was so in der letzten Zeit passiert ist, und im letzten Jahr, anderthalb Jahren. Und er sagt und guckt mich an und sagt, na, sag mal, du hast doch Depressionen. Und da war das erste Mal, dass ich tatsächlich das wahrgenommen habe, dass ich das haben könnte. Hm. Und war dann, wie gesagt, erleichtert, dass es dafür auch eine Art Plan gibt, dass es Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann und wo mir geholfen werden kann.
Zum Beispiel?
Also ich war in einer stationären Einrichtung über mehr als 4 Monate. Also weg von allem Alltag, komplett nur dort.
Ohne Handy?
Doch, Handy und das alles. Also
Handy
es war jetzt kein Gefängnis. Mhm. aber es war schon Wert darauf gelegt, dass wir dort einen strikten Alltag haben, also gewisse Abläufe halt einfach, um Struktur zu bekommen, immer wieder gleich sind. Mhm. Wochenends durfte man nach einer gewissen Zeit dann auch nach Hause. Man sollte sich komplett auf das Dortsein konzentrieren.
Und was habt ihr da so gemacht, weil du gesagt hast, Struktur, Alltag, das klingt anstrengend.
Ja, das geht auch schon los mit Morgenspaziergang vor dem Frühstück. Das war ich nun gar kein Fan davon. Mhm. Aber dass ja viele Depressive, und da zähle ich mich mit dazu, haben einfach ein Problem, aus dem Bett zu kommen. Das ist jetzt nicht, weil die faul sind oder irgendwas, sondern es ist unglaublich schwierig, sich selber da zu motivieren. Und um da eine Struktur wieder, manche mussten das auch erst lernen, eine Struktur in den Alltag zu bekommen, gab es dort quasi wie einen Stundenplan. Man war den ganzen Tag beschäftigt, meistens mit sich selbst.
Okay, also ihr habt Spaziergänge gemacht morgens?
Gruppentherapien gehabt, wir haben Maltherapie gehabt, wo zu gewissen Themen man was malen sollte. Und im Anschluss, und das war eigentlich das Interessante dran, wurde dann von den anderen Mitpatienten das eigene Bild analysiert. Mhm. Also was sehen die darauf? Manchmal kamen auch ganz unbewusste Motive dabei raus. Und einen großen Anteil an dieser Therapie haben halt die Mitpatienten gehabt, weil das sind eben auch Mitbetroffene. Mhm. Die kennen sich da am besten mit aus, die wissen ganz genau, welche Fragen sie stellen müssen, viel besser als ein Arzt. Und so hat man dann gemeinsam tiefer gegraben, wo denn eigentlich die Gründe liegen.
Würdest du sagen, der Klinikaufenthalt hat dir geholfen?
Definitiv, ja. Also ich wüsste nicht, was mir sonst so hätte helfen können.
Weil viele sich ja scheuen, gerade Klinikaufenthalte von zu Hause weg und eine andere Umgebung, andere Menschen, sich wieder neu einreihen müssen in so einer Situation. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
Ich bin da vielleicht zu rational, aber angesichts der Alternative und dem, was ich an ambulanter Therapie vorher schon probiert habe und feststellen musste, dass es mir nichts bringt, war das für mich die einzige Option, die ich tatsächlich gehen wollte. Und dann hatte ich tatsächlich großes Glück, dass ich in eine Einrichtung gekommen bin, die genau dort angesetzt hat und auch die Angebote hatte, die ich gebraucht habe.
Wo warst du, Jasmin? Und würdest du sagen, es hat dir geholfen?
Also mir persönlich hat es nicht geholfen. Also ich denke, dass Klinik sehr wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr alleine bei sich zu Hause aushält, weil man sich sonst eventuell was antut. Ich glaube, dann kann Klinik ein sehr wichtiger Schutzraum sein. Aber was so den Therapieweg für mich angeht, merke ich, dass ich ambulant viel besser arbeiten kann, weil ich wirklich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und es in der Klinik wirklich auch nur 2 Wochen lang ausgehalten habe im Endeffekt, weil ich mich da auch sehr eingeschränkt gefühlt habe. Und ich sehe das auch ein bisschen kritisch, wenn man noch in der Lage ist, seinen Tag zu strukturieren, dann ist vielleicht Klinik nicht die allerbeste Option, weil wenn man zu Hause rausgerissen wird aus dem Umfeld und dann für eine längere Zeit in die Klinik geht, irgendwann kommt man ja aber wieder in sein altes Heim zurück. Und ich denke, es kann einen vielleicht auch wieder zurückwerfen. Aber ich kann mir auch vorstellen, also ich kenne auch Leute, denen hat Klinik total geholfen. Deswegen muss man das, glaube ich, für sich selber rausfinden, welche Form von Therapie am besten zu einem passt.
Jasmin, du meintest in einem Vorgespräch, dass sich die Suche nach einem Therapieplatz, die war so ein bisschen schwierig.
Also bei mir hat es ungefähr ein Jahr gedauert. Ich habe zwar nicht permanent da in dem Jahr immer nach einem Therapieplatz gesucht, aber also weil zwischendurch ging es mir dann auch mal besser und dann dachte ich, es geht schon, ich brauche jetzt nicht dringend eine Therapeutin. Aber ich habe dann doch immer mal wieder rumtelefoniert und viele Therapeuten, Therapeutinnen haben einfach sehr geringe Kapazitäten oder sehr lange Wartelisten. Da landet man dann erstmal auf der Warteliste und muss dann mehrere Monate warten. Was eigentlich sehr doof ist, gerade wenn man akut depressiv ist und eigentlich direkt Hilfe bräuchte und dann aber so auf die lange Bank geschoben wird. Mhm. Und außerdem, wenn man noch gerade in einer Depression ist, dann fällt es einem auch unheimlich schwer. Also geht jedenfalls vielen so, da aktiv zu werden und zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt für mich, ich bin mir das wert und suche mir jetzt den Therapieplatz und rufe da an. Also selbst das kann schon eine große Hürde sein.
Vor allem, was ich mir auch ganz schwer vorstelle, man ist ja nicht mit jedem Menschen sofort cool. Sage ich jetzt mal, ne? Also man ist nicht jeder ist jedem sympathisch und das ist auch ganz normal und völlig in Ordnung, ne? Und wenn man dann aber erstmal so 2, 3 Therapeuten oder Psychologen kennenlernt, die einen gar nicht verstehen oder wo man einfach von Anfang an merkt, das passt nicht zwischen uns, ne? Da ist keine Empathie da. Wie geht ihr damit um?
Also wenn das so lange gedauert hat, dass man den Therapieplatz bekommt, dann tendiert man dazu zu sagen, okay, jetzt mache ich die Therapie, auch wenn die Chemie nicht so ganz stimmt. Also habe ich auch viele Bekannte, die so sprechen. Aber eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Chemie stimmt, weil sonst kann man sich nicht wirklich auf die Therapie einlassen und gibt vielleicht auch nicht alles preis. Und es wäre aber eben ganz wichtig, dass man jemanden hat, wo man sich auf einer guten Ebene begegnen kann, damit die Therapie im Endeffekt auch ein Erfolg wird.
War sie bei dir ein Erfolg? Du bist ja noch mittendrin.
Ich bin noch mittendrin und es gibt mal bessere Phasen, mal schlechtere Phasen, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht nur, wir treffen uns und reden, sondern es geht wirklich um konkrete Strategien. Also wo bin ich jetzt gerade? Was habe ich schon erreicht in der Therapie? Und was könnten noch Strategien sein, die wir verfolgen, damit ich meine Ziele erreichen kann? Beziehungsweise geht es auch viel darum, was sind überhaupt meine Ziele?
Ja. Gibt es eine konkrete Strategie, wo du sagst, Mensch, die hat mir wirklich geholfen, an der halte ich fest?
Also für mich ist das Wichtigste immer, dass ich, gerade wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann nicht so viel bei mir zu Hause alleine bin, sondern sehr viel mit meiner Familie zusammen mache, wo ich mich geborgen fühle oder auch in meiner Selbsthilfegruppe bin, wo ich mich auch immer sehr verstanden fühle. Also das ist für mich so die wichtigste Strategie, mit Menschen, die mich verstehen und die mich so nehmen, wie ich bin, wirklich zu sprechen und Zeit mit denen zu verbringen.
Jasmin, du hast ja auch deinen Namen heute extra geändert für die Sendung. Du heißt eigentlich ganz anders und das ist auch vollkommen okay. Der Grund dafür war, und das ist das Interessante daran, du hast gesagt, du hast Angst, dass dich dieses Interview heute beeinträchtigen könnte bei deiner Jobsuche.
Ja, weil mein Eindruck ist, dass Depression immer noch sehr stigmatisiert wird, weil man Menschen mit Depression auch nachsagt, dass sie nicht besonders leistungsfähig sind und ich irgendwie die Befürchtung hätte, deswegen eventuell aussortiert zu werden oder als defizitär betrachtet zu werden, einfach weil Menschen gegen andere Menschen mit Depressionen diskriminieren. Genau.
Wie meistert ihr denn euren Arbeitsalltag so mit dieser Krankheit?
Also der Job, den ich jetzt habe, das ist der dritte, den ich in meiner, ich sag mal, Karriere schon hatte. Der erste war eine Offizierslaufbahn beim Militär. Danach bin ich dann in die freie Wirtschaft, in Anführungsstrichen, gewechselt und hatte einen Job, der zeitlich sehr, sehr anspruchsvoll war. Und da bin ich deutlich über meine Grenzen hinausgegangen. Also ich habe dann quasi nur noch für den Job existiert. Ich hatte kein privates Leben mehr, auch keine Kraft und kein Interesse mehr. Also ich habe performt wie ein ganz großer, aber halt auf Pump.
Bist dann zu Hause zusammengebrochen,
so
halb.
Ja, und irgendwann hat das halt auch tatsächlich nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mir bewusst auch ein Jahr Auszeit genommen, in dem dann auch die Therapie und so weiter stattgefunden hat. Und habe mir dann überlegt, okay, was kann ich denn mir für einen Job suchen, wo ich nicht wieder in die Versuchung komme, über meine Grenzen zu gehen. Dauert eine Weile und ich habe auch jetzt wieder einen gefunden, bei meinem ersten Arbeitgeber, aber ohne Uniform. Und fühle mich da pudelwohl. Also es kommt auch immer drauf an. Ich weiß, okay, kann sehr viel leisten, in Anführungsstrichen, muss das aber nicht. Also ich kann auch durchaus zufrieden damit sein, wenn ich einen ganz normalen Job, einen guten Job mache. Ich muss nicht immer ganz vorne an der Reihe stehen.
Und der Beste sein oder die
genau.
Beste sein. Schön, voll schön. Voll schön zu hören. Ich werde euch noch ein bisschen löchern mit Fragen, aber ich glaube, das ist okay, oder? Könnt ihr noch ein bisschen?
Ja.
Okay, Maria hat eine Sprachmemo geschickt.
Mich würde interessieren, wie die beiden das geschafft haben oder wodurch sie motiviert wurden, sich in professionelle Behandlung dann letztendlich zu begeben, um dann zum Beispiel auch die Diagnose Depression gestellt zu bekommen.
Also wie habt ihr das geschafft? Wodurch wurdet ihr letztendlich motiviert, dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt, pack's jetzt an?
Bei mir war es meine Mutter.
Bei mir auch.
Also meine Familie ringsherum hat ja über mehrere Jahre halt auch mich immer mal wieder gesehen, auch in meinen schwärzesten Tagen. Haben lange auch mit Engelszungen mit mir gesprochen, such dir doch Hilfe und versuch doch mal das. Ja, ich habe auch dann zum Beispiel auch eine ambulante Therapie versucht, hat mir überhaupt nichts gebracht, bis ich dann, wie gesagt, an dem Tiefpunkt war und meine Mutter mehr oder minder mich am Schlawittchen gepackt hat und gesagt hat, du, wir fahren jetzt zum Arzt und dann suchst du dir eine Einrichtung und dann lässt du dich einweisen.
Ja, das ist nämlich die erste Anlaufstelle, der Arzt.
Genau. Und das war auch ein Arzt, den kenne ich schon, seit ich Kind bin. Also war auch ein Vertrauensverhältnis schon da.
Mhm.
Das war auch derjenige, der nach 5 Minuten gesagt hat, ich sehe bei dir ganz stark das Thema Depression. Und dementsprechend, bei mir ging es zum Glück schnell mit dem Therapieplatz. Mhm. Also nicht bei einem Psychologen oder Therapeuten, sondern tatsächlich in einer Klinik. Das war halt meine Mama.
Kannst du dich noch erinnern an ihre Worte, was sie gesagt hat vielleicht?
Es war jetzt kein Schlagwort oder kein Satz, der hängen geblieben ist, aber musste es, glaube ich, in dem Moment auch nicht sein. Das hat schon gereicht. Das, was sie, eigentlich wollte sie mir ja, was sie mein Leben retten.
Und das hat sie ja auch.
Ja.
Ne? Jasmin, wie war das bei dir? Wer war dein Ansprechpartner? Da hast du gesagt, ach Mensch, ich mache das ganz alleine.
Also ich habe schon immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und sie bekommt das auch immer mit, wie es mir geht, in guten wie in schlechten Tagen.
Mhm.
Und sie leidet da teilweise auch sehr mit, wenn es mir nicht gut geht. Und mir ist gerade aufgefallen, eigentlich mein erster Zugang zur Hilfe war wirklich meine Selbsthilfegruppe, weil damals war ich einfach viel zu überfordert davon, wie suche ich mir jetzt den Psychotherapieplatz und man hört so viel, dass es so kompliziert ist und dann ist es irgendwie viel einfacher, sich erstmal an Betroffene zu wenden, die vielleicht das auch durchgemacht haben oder die vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind. Genau, und da hatte ich damals mit der Selbsthilfegruppe, in der ich heute noch bin, Kontakt aufgenommen und das aber auch nur durch Unterstützung und auf Drängen meiner Mutter, was auch wirklich völlig richtig war und wo ich auch sehr dankbar bin.
Jetzt gibt es ja aber bestimmt auch Menschen, die jetzt nicht die familiäre Unterstützung haben und das ganz alleine rocken müssen. Da kennt ihr bestimmt auch durch eure Therapien, durch eure Sitzungen oder vielleicht auch du, Sebastian, durch deinen stationären Aufenthalt Menschen, die damit zu kämpfen hatten. Dazu hat Franziska eine Frage gestellt. Wie erkläre ich das am besten meiner Familie und sag ihnen, dass ich in die Klinik muss?
Das ist einer der Kernsätze, den ich in der Therapie leider erst in der Therapie gelernt habe, ist, Depression ist nicht verschuldet. Da kann keiner was dafür. Deswegen gefällt mir auch so dieser, warum muss ich mich erklären? Gedanke gefällt mir gar nicht. Weil auf der anderen Seite, wenn ich mir das Bein breche beim Autounfall, muss ich auch keinem erklären, warum ich in die Klinik gehe. Das ist eine Erkrankung, wie jeder andere auch. Das kann einen treffen, da kann keiner was dafür. Und ich muss sagen, das ist immer so ein Vorurteil. Ne? Ich auf Deutsch gesagt, bin nicht ganz dicht. Ich brauche Hilfe. Nee, ist es nicht. Genau die Leute, die sich nämlich Hilfe suchen, sind die, die stark sind.
Richtig.
Also weg von dem Gedanken, ich muss mich dafür irgendwie entschuldigen oder erklären, sondern seht mal her, ich suche mir jetzt Hilfe, weil ich es mir wert bin.
Wie war es bei dir, Jasmin? Was hat deine Familie gesagt? Was haben deine Freunde vielleicht auch gesagt? Wie haben die darauf reagiert?
Also ich habe passenderweise viele Freunde, die auch Therapieerfahrung haben oder auch noch in Therapie sind. Die auch depressiv sind oder ja sich auch Hilfe gesucht haben. Insofern ist da sehr viel Verständnis da und man tauscht sich eher aus und unterstützt sich. Und die Menschen, die mir am nächsten stehen, die haben mich halt immer unterstützt und verstanden. Und andere Leute, die mir halt nicht so nahe standen, da tauscht man sich dann eher oberflächlich aus und da habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich da jetzt erklären oder so.
Sehr schön gesagt. Sophie aus Magdeburg hat noch eine sehr, sehr lange Sprachmemo geschickt.
Hallo, hier ist Sophie aus Magdeburg. Also mich würde sehr interessieren, wie man Betroffenen von Depressionen am besten helfen kann, also Freunden oder Bekannten, wenn diese mal wieder in einer Tiefphase sind, was man dann am besten, also was diejenigen sagen, was ihnen am meisten helfen würde als Aktion oder was man ihnen am besten sagen könnte, damit es ihnen besser geht, weil ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll, was ich tun kann. Ich möchte gerne helfen, aber ich bin immer super unsicher, was diesen Menschen am meisten hilft.
Also das Wichtigste ist, keine klugen Sprüche bringen im Sinne von, das geht schon vorbei oder ja, alles wird gut oder ja, mir ging es auch schon mal so. Und ich glaube, man sollte auch nicht erwarten, wenn man jetzt eine Überraschungsaktion macht oder so oder die Freundin den Freund mal mit nach draußen zerrt, dann muss es der Person besser gehen. Ich glaube, das kann eher sehr kontraproduktiv auch sein, weil dann fühlt sich die betroffene Person unter Druck, so jetzt muss es mir aber besser gehen, weil man spürt auch so diese Erwartungshaltung und das kann es dann eher noch schlimmer machen. Und so meiner Erfahrung nach, mir hat es immer geholfen, wenn dieser Druck gar nicht da war, wenn ich einfach so sein konnte, wie ich bin, egal ob ich gerade weine oder niedergeschlagen bin oder mich einfach nur hinlegen will. Und es ist wichtig, dass die Menschen, die einem nahestehen, dass die aufmerksam sind und sich schon kümmern. Aber ich habe auch so gemerkt, es bringt auch nichts, jemanden so in Watte zu packen. Also man kann zum Beispiel im Alltag Sachen normal weitermachen, wenn man jetzt nicht davon betroffen ist und der betroffenen Person dann aber anbieten, dass sie daran teilhaben kann, dass sie mithelfen kann, aber es nicht muss.
Ich hätte es jetzt mit so einer ausgestreckten Hand verglichen. Also diesen Druck aufbauen, derjenige muss sich ja besser fühlen, weil ich ihm helfe oder weil ich ihn ablenke, erzeugt tatsächlich nichts als Druck und auch Ablehnung. Aber so eine hingestreckte Hand, so von wegen, wenn du bereit dazu bist, dann helfe ich dir, war für mich persönlich tatsächlich am hilfreichsten. Nicht diese Überkümmerer, sondern mit ein bisschen Distanz, aber offen.
Ich glaube, dass das trotzdem für den Partner auch sehr, sehr schwer sein kann, damit umzugehen, wenn er damit noch nie in Berührung gekommen ist. Dazu noch eine Frage von Nicole. Kann ich meinen Partner unterstützen, ohne mich selbst dabei aufzugeben? Ich versuche, ihn aufzumuntern. Er ist so antriebslos und super nachdenklich und es läuft nicht so gut zwischen uns. Dennoch möchte ich für ihn da sein.
Ne? Das ist eine schwierige Situation, klar. Andererseits ist es ja super, dass sie das bemerkt, wie es ihrem Freund geht und dass er grübelt und dass er niedergeschlagen ist. gibt viele, die merken das eben nicht oder die denken sich dann, naja, hab dich mal nicht so, ist ja nicht so schlimm. Sie sollte ihm immer wieder das Gespräch anbieten, also einfach ins Gespräch kommen, weil das hilft beiden Seiten, das gegenseitig zu verstehen, warum der eine vielleicht so ist und der andere eben nicht. Na, und manchmal kommen bei solchen Gesprächen eben auch, ich sag mal, Lösungen in Greifweite, wo man dann tatsächlich einen Schritt gemeinsam vorankommt.
Mhm. Gab's so eine Situation schon mal bei dir in deinem Leben?
Immer. Leider für meine Beziehung kam das alles zu spät. War unter anderem auch einer der Gründe, warum es dann bei mir halt stückweise immer weiter abwärts ging. Nee, aber jetzt allgemein gesprochen, wenn man jemanden hat, sei es nun ein Familienmitglied oder ein Partner, Partnerin, der zumindest das Ohr immer wieder mal aufhält und Gespräche anbietet. Man dann auch das Gefühl hat, da ist ein ehrliches Interesse dahinter. Also wenn man Verständnis irgendwo erfährt, das hilft extrem.
Ja, weil viele gehen ja dann da falsch ran. Wie du schon gerade sagtest, hab dich nicht so, ach komm, hab mal nicht so schlechte Laune, draußen scheint die Sonne, ist doch alles toll, du hast einen Job, whatever.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der nicht-depressive Partner, dass der nicht so eine Art Therapeut oder Therapeutin wird. Also ich kann das voll verstehen, gerade in einer engen Beziehung, dass man sich füreinander verantwortlich fühlt, aber im Endeffekt kann jeder nur für sich selbst verantwortlich sein. Und das ist eine extreme Gratwanderung. Also klar will man den anderen, der so leidet, unterstützen, aber ab einem gewissen Punkt ist es eben auch wichtig, dass die Person dann in professionelle Behandlung sich begibt. Weil es kann zum Beispiel auch passieren, dass jemand, der sehr eng involviert ist mit jemandem, der von Depressionen betroffen ist, zum Beispiel auch eine Co-Depression entwickelt.
Da sind wir ja wieder bei dem Problem, was du am Anfang angesprochen hast, dass du dich immer verantwortlich gefühlt hast für andere Menschen und irgendwann daran zerbrochen bist.
Ja, also das war aber durchaus, ich sag mal, eine Geschichte, die aus meinem Charakter, aus meiner Erziehung vielleicht auch herausrührt. Aber das ist halt so eine übermenschlich große Aufgabe. Wenn man die halt als seine Aufgabe annimmt und daran logischerweise scheitern muss, naja, dann scheitert man permanent und das macht nicht gerade happy.
Nee. Ja. Katrin hat uns noch eine schöne Sprachnachricht geschickt.
Hallo, hier ist Katrin. Ich habe Fragen zum Thema Depressionen. Weiß der Betroffene, dass er Depressionen hat? Merkt er, wenn es schlimmer wird, also wenn er eine Art Schub bekommt? Und wie kann ich mich als Partnerin bzw. Freundin verhalten, wenn ich merke, dass die Stimmung von richtig guter Laune zu 3 Tagen depressiver Stimmung umschlägt? Soll ich mich zurückziehen oder einfach nur anwesend sein, darüber sprechen oder nicht darüber sprechen?
Also ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, sag ich mal so. Aber dass ich Depressionen habe, habe ich nicht gewusst, bis zu dem Moment, wo es mir dann mitgeteilt worden ist. Was man da als Partner machen kann, ich meine, in dem Falle würde ich tatsächlich sagen, wir suchen uns mal Hilfe. Mhm. Und selbst wenn sich dann rausstellt, es ist alles okay, dann ist halt alles okay.
Wie sollte man das denn ansprechen, wenn der Partner traurig ist? Das ist ja nicht so leicht.
Ich glaube nicht, dass das auch von heute auf morgen passiert, sowas. Da gibt es auch, denke ich, in der Beziehung mehrere Momente, wo eben sowas mal ein Thema wurde oder wird. Und wenn man aber merkt, okay, man kommt gemeinsam nicht weiter, dann sollte der weniger betroffene Part vielleicht einfach diesen Punkt mal ansprechen. Sagen, weißt du was, wir beide haben das jetzt mehrfach probiert, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht besser. Und weil mir was an dir liegt, wäre es wichtig, wir suchen uns da mal jemanden, der uns hilft.
Also zusammen?
Definitiv für den ersten Schritt zu sagen, ja, ich nehme meinen Partner, weil er vielleicht selber die Motivation, die Kraft dafür nicht hat. Vereinbare einen Gesprächstermin. Mir hat es geholfen, bei einem Arzt zu sein, den ich schon lange kannte. Also kann da Hausarzt sein, muss jetzt kein Experte sein. Und das Thema einfach mal von einer dritten Person, neutralen Person beleuchten lassen.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, Jasmin, was hättest du dir gewünscht von einem Angehörigen, wie er das anspricht? Also wenn er merkt, als er gemerkt hat, dass du traurig warst, wie hättest du dir gewünscht, dass man die ganze Sache anspricht?
Also ich hätte mir gewünscht, dass man mich fragt, warum ich traurig bin oder was dazu geführt hat, warum ich so hoffnungslos bin. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, weil das kommt auch vor, dass ich es gar nicht so genau weiß, dann kann man gemeinsam überlegen zum Beispiel. Aber was mir gar nicht geholfen hat, sind bestimmte Verurteilungen und die können auch sehr subtil sein, aber trotzdem sehr verletzend. Wenn man zum Beispiel auch von Familienangehörigen gesagt bekommt, ja, warum lebst du denn nicht so und so? Meine Nachbarin, die hat so ein tolles Leben, sei doch lieber wie sie.
Mm.
Also sowas hilft dann gar nicht.
Okay. Dominik Kraul hat noch eine Frage gestellt. Wie lenkt ihr euch ab, damit es euch besser geht?
Es gibt ja in jedem irgendwas, was er prinzipiell gut findet. Das mag Comics sein, das mag Fernsehen sein, das mag draußen wandern, spazieren, Fahrradfahren, schwimmen, keine Ahnung. Jede Art von Aktivität. Und die, die einem am besten gefällt, der sollte man in dem Falle nachgehen.
Was ist, wenn man keine Hobbys hat?
Das glaube ich nicht.
Oder man denkt, man hat keine Hobbys.
Ja, dann sollte man sich welche suchen. Also ein bisschen Eigeninitiative gehört schon dazu. Man muss jetzt nicht im Bowlingverein beitreten, wenn man das absolut nicht möchte. Man kann es fotografieren anfangen, mit dem Handy zum Beispiel. Bewusst mal rausgehen, bestimmte Sachen sich anschauen. Und wenn man damit beschäftigt ist, die beste Einstellung hinzubekommen, dann denkt man halt momentan nur daran. Und das ist dann Ablenkung.
An das jetzt.
Genau.
Also ich habe festgestellt, wenn es mir sehr schlecht geht und ich sehr wenig Antrieb habe, das Erste, was ich dann meistens wieder tue, ist malen und zeichnen. Also vor allem so kreativer Ausdruck ist für mich, hat so total einen heilenden Effekt. Und ich merke auch, dass ich zum Beispiel kreativer bin, wenn es mir nicht ganz so gut geht.
Mhm. Ja.
Ja, und in solchen Phasen schreibe ich dann auch viel, meistens auch, um mich einfach selber zu reflektieren und so ein bisschen eine Perspektive von außen auf mich selber zu bekommen. Und wenn man sich die ganzen Gedanken auch mal von der Seele schreibt, dann kann es auch passieren, dass sie dann nicht mehr so schwer wiegen.
Ich mache ja auch schon sehr, sehr lange Musik und kann das nur unterschreiben. Ja, also ich bin Rapperin und da kann man ja immer sehr viel sagen, sehr viel erzählen und ich glaube, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, an manchen Stellen, das ist schon sehr wichtig, dass man sich ein Ventil sucht. Ne? Und gerade runterschreiben, das wollte ich auch vorher noch fragen, ob das wirklich sinnvoll ist. Also man muss ja keine Musik machen, um Gottes Willen, aber vielleicht einfach mal Tagebuch schreiben und sich das einfach mal von der Seele schreiben, ohne dass man jemanden damit nervt, sondern erstmal für sich selber das rauslässt.
Ja, habe ich auch lange Zeit gemacht. Ich habe das dann im letzten Jahr umgewandelt, dass ich nicht mehr nur alles aufschreibe, was mich belastet, sondern ich habe auch ein Dankbarkeitstagebuch angelegt.
Mhm.
Und da schreibe ich dann vor allem in schwierigen Phasen auf mindestens 3 Dinge, für die ich dankbar war. Egal wie beschissen der Tag war, das kann dann auch was sehr Kleines sein, dass man froh war, aus dem Bett gekommen zu sein oder dass der Kaffee gut geschmeckt hat. Es kann wirklich sehr banal sein, aber es kann auch was sein, weiß nicht, man hat sich mit einer guten Freundin getroffen und hat ein schönes Gespräch gehabt. Und da kann man dann auch manchmal wieder zurückblättern und sieht, selbst in sehr schwierigen Phasen war es doch gut, dass man die überstanden hat. Und es gab nicht nur schwierige Momente, auch in den ganz dunklen Phasen, sondern so kleine Momente, die einen auch wieder rausgezogen haben.
Hast du sowas auch gemacht? Dir mal die Dinge aufgeschrieben, Sebastian?
Aufgeschrieben nicht, aber ich bin sehr, sehr viel bewusster durch die Welt gegangen. Das muss ich mir ab und zu mal wieder in Erinnerung rufen, dass ich das so im Alltag nicht wieder vergesse. Weil das passiert mir leider häufiger, dass bestimmte Sachen sich dann wieder einschleifen.
Mhm.
Ob ich jetzt im Auto sitze oder ob ich durch die Stadt laufe, jetzt ganz aktuell, ne? Es blüht alles, die Vögel singen und das sind so Sachen, die hätte ich früher nie bewusst wahrgenommen, es war eben so. Aber jetzt denke ich mir, Mensch, bleibst du halt kurz stehen, hörst dir das an, hast so deine 10 Sekunden Highlight und dann kannst du weitergehen. Also sich bewusst mal so kleine Auszeiten schaffen.
Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
Genau.
Eine sehr berechtigte Frage noch von Lisa Sophie. Gehört selbstverletzendes Verhalten auch zu Depressionen?
Ich denke, es kann für manche auch ein Ventil sein. Also mich persönlich hat es noch nicht betroffen, aber ich hatte mal einen Freund, der hatte sich selbst verletzt und war auch depressiv. Und für ihn war das dann, glaube ich, so ein Mittel, um sich selbst überhaupt zu spüren, weil er auch ein sehr schlechtes Verhältnis hatte zu seinem Körper und überhaupt ein sehr angekratztes Selbstbewusstsein und dann seine negativen Gefühle ganz stark gegen sich gerichtet hat. Ja, also Es kann sicherlich auch bei anderen psychischen Störungen auftreten, aber unter anderem sicherlich auch bei Depressionen.
Jetzt haben wir auch noch eine sehr, sehr schöne Frage von Caroline Schwarze. Ich beschäftige mich gerade im Rahmen meiner Abschlussprüfung mit Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Dabei wäre für mich interessant, ob Betroffene bereits in der Schulzeit erkrankt waren und ob sie zum Beispiel von einem Lehrer darauf angesprochen wurden oder eher nicht, beziehungsweise ob es in der Schule thematisiert wurde. Außerdem frage ich mich, ob es Präventionsmaßnahmen gibt, die in der Schule durchgeführt werden könnten. Sehr schöne Frage. Ob es in der Schule thematisiert wurde, fangen wir erstmal mit der Frage an. Hat euch jemand angesprochen darauf damals in der Schulzeit? Lehrer?
Nee, also während meiner gesamten Schulzeit war das nie ein Thema. Also weder, ich sag mal, im Biologieunterricht noch im Gemeinschafts-Gesellschaftskundeunterricht, dass sowas auch gerade in dieser Menge ein Problem ist.
Glaubt ihr, dass es ist jetzt sehr hochgegriffen, aber glaubt ihr, dass das vielleicht der Grund für die hohe Zahl laut der Weltgesundheitsorganisation ist, die 300 Millionen, weil man schon in der Schulzeit nicht anfängt, über solche Sachen zu reden? Weil du meintest ja vorher, Jasmin, dass es bei dir schon in der Schulzeit angefangen hat und normalerweise hätten das die Lehrer ja auch sehen müssen.
Also ich wurde manchmal darauf angesprochen, aber es wurde eher als problematisch gesehen, dass ich nicht so glücklich wirke und nicht lächle. Das war so manchen Lehrerinnen so ein bisschen negativ aufgestoßen und die haben dann halt so gesagt, ja, lächel doch mal, was mich dann meistens eher genervt hat. Und ich denke, das ist eine total große Lücke, dass man über psychische Gesundheit nicht schon in der Schule spricht. Also an meiner Schule zum Beispiel gab es damals auch mehrere Suizide, also die waren über verschiedene Jahre verteilt, also nicht alles im gleichen Zeitraum. Aber das wurde eben auch mehr so unter den Teppich gekehrt. So wurde zwar auch medial drüber berichtet, aber es wurde jetzt nie als Anlass genommen zu sagen, okay, wir schauen da mal hin. Was hat diese Menschen eigentlich so bedrückt? Da wurden dann eher so Gründe herangezogen, dass sie irgendwie sehr seltsame Interessen hatten und sich dann irgendwie in irgendwas reingesteigert haben und es dann nicht mehr ausgehalten haben.
Das Problem ist ja auch, dass gerade in einer Schule ganz viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen und nicht jeder gleich sein kann. Na? Mhm. Wie hast du das so empfunden, Sebastian, deine Schulzeit?
Naja, im Rückblick ziemlich happy. Also ich habe zwar häufiger die Klassen wechseln müssen, das lag aber unter anderem daran, dass wir halt auch umgezogen sind. Aber ich glaube, ganz ehrlich, für 30 Schüler in einer Klasse, das ist für jeden Lehrer einfach mal zu viel. Der kann nicht auf jeden eingehen. Da ist die Zeit gar nicht da.
Mhm. Aber im Allgemeinen vielleicht einfach mal in einer Stunde in der Woche oder in einem Monat meinetwegen das anzusprechen?
Das wird kein, also ich würde als Schüler, wenn ich das Problem hätte, würde mich nicht vor der Klasse offenbaren.
Es geht ja nicht um die Offenbarung, sondern dass es einfach mal eine Stunde gibt, so wie beim Biologieunterricht, dass der Lehrer einfach ein bisschen was drüber erzählt.
Ach so, ja.
Weißt du, das meine ich.
Okay.
So dass, also wenn man gar nicht darüber redet, dann denkt man ja, es stimmt irgendwas mit mir nicht mit 14, 15 oder vielleicht sogar fängt schon mit 13 an. Aber wenn da jemand steht und sagt, hier, das und das und das oder diese Symptome sind Symptome für eine Depression oder so fängt das an, dann kann man vielleicht da schon hingehend arbeiten damit. Das meinte ich damit.
Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn es an Schulen Vertrauenslehrerinnen gibt, Schulsozialarbeiter. Aber man muss halt auch die Worte überhaupt erstmal dafür haben, was ist eine Depression? Und wenn man noch nie davon gehört hat, dann weiß man auch gar nicht, dass irgendwas mit einem nicht stimmen könnte oder dass man sich überhaupt Hilfe suchen kann. Also ich habe zum Beispiel auch lange Zeit gedacht, ich bin einfach sehr sensibel und muss einfach damit klarkommen und habe das nie so erkannt, dass das auch eine Erkrankung sein könnte. Und so wurde das auch zu Schulzeiten immer eingeschätzt.
Okay. Und Präventionsmaßnahmen, die in der Schule durchgeführt werden könnten?
Zum einen diese, ich sag mal, Aufklärungsarbeit, dass es das überhaupt gibt, dass es noch diverse andere psychologische Erkrankungen gibt. Ja, würde ich sagen, gehört auch mit rein. Mhm. Plus so diese Anlaufstelle, ne, da ist jemand, an den könnte ich mich unabhängig vielleicht von meinem Lehrer, da weiß ich, der behandelt das vertraulich, der kann mir vielleicht dann den nächsten Step auch vorgeben, fände ich schon wichtig.
Also ich finde das auch extrem wichtig. Also ich muss da gerade daran denken, es gibt ja mittlerweile auch Projekte zum Beispiel zum Thema LGBTQ, einfach damit mehr Toleranz geschaffen wird und damit auch Menschen, die sich damit identifizieren, dass sie einfach repräsentiert sind und sich verstanden fühlen. Und ich denke, so ähnlich könnte man auch Workshops machen, zum Beispiel zu psychischer Gesundheit, dass man Schülerinnen und Schüler darüber aufklärt, dass man die vielleicht auch darin schult, wie man sowas erkennen kann und wie man offenen Betroffenen drauf zugeht und wie man es nicht machen sollte.
Nicole hat noch eine sehr interessante Frage gestellt. Wie sehr ändert eine Depression den Charakter eines Menschen?
Ich sehe es aus zwei Seiten. Also zum einen, wie bei mir, glaube ich, bin ich schon charakterlich vorgeprägt gewesen, indem ich halt nicht so der lebenslustigste Typ bin und vielleicht dafür oder deswegen dann anfälliger geworden bin für eine Depression. Also in dem Sinne hätte es meinen Charakter eigentlich nicht groß verändert. Weiß ich nicht, für andere kann ich da nicht sprechen, aber wenn jemand dann plötzlich mit einer Lebenssituation konfrontiert ist und aufgrund dessen depressiv geworden ist, dann kann das schon gravierend auch einen Menschen verändern.
Wie sieht es bei dir aus, Jasmin? Hat sich dein Charakter verändert oder denkst du, dass sich der Charakter verändern kann?
Also so wie ich das merke, ändert die Depression jetzt nicht im Grunde genommen meinen Charakter, aber ich merke, wenn ich gerade in so einer Episode drin bin, dass ich mich dann durchaus ein bisschen anders verhalte und nicht ganz ich selbst bin. Da habe ich auch in den letzten Jahren ganz gut gelernt, das zu unterscheiden, was bin eigentlich ich und was ist jetzt die Depression. Weil gerade wenn es einem besonders schlecht geht, dann sagt man vielleicht auch Sachen, die, also wo die Depression dann spricht und nicht man selbst. Und also ich weiß nicht genau, ob die Frage darauf hinabzielt, aber ich glaube nicht so ganz, dass es bestimmte Charakterformen gibt, die jetzt anfälliger sind für Depressionen als andere, weil es heißt ja auch, es kann theoretisch jeden treffen.
Ja.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man eventuell anfälliger dafür ist, wenn man eh schon sehr nachdenklich ist und sehr zurückgezogen ist beispielsweise. Aber ich glaube, das muss auch noch näher erforscht werden, ob das statistisch überhaupt unterlegt werden kann.
Du hast gerade gesagt, Jasmin, dass also an besonders schlechten Tagen. Wie sieht denn bei euch beiden so ein richtig schlechter Tag aus?
Ich glaube, das kennt jeder, dass so ein Tag, wo man schon direkt nach dem Aufstehen den Kaffee verschüttet und sich sagt, wäre ich doch lieber im Bett geblieben. Also so ein Tag, da funktioniert irgendwie gar nichts.
Und so gefühlstechnisch im Kopf?
Na, es ist bei mir dann viel Wut auch. Warum denn jetzt gerade ich? Oder was soll das? Warum? Es ist weniger Traurigkeit. Also zumindest bei mir dann ist eher so ein Groll auf Gott und die Welt. Erst im Nachgang kommt dann so, war eigentlich nur Scheiße heute.
Aber das ist total wichtig, dass das reflektiert wird, ne? Auch.
Ja. Und ehrlich gesagt, es gibt solche und solche Tage.
Ja.
Wenn man sich jetzt nur an den Schlechten festhält, dann ja, verliert man alles andere aus dem Blick.
Das Leben ist eine Achterbahnfahrt.
So ist es.
Jasmin, deine Achterbahnfahrt.
Ich merke, ich habe einen schlechten Tag, wenn ich morgens aufwache und schon den Moment nicht leiden kann, in dem ich überhaupt aufwache. Dann kann es passieren, dass ich auch sehr viel weine, relativ grundlos und genau einfach sehr emotional bin und eigentlich lieber für mich sein will und lieber zu Hause sein möchte. Und dann irgendwie alle Anforderungen, die so aus dem Außen kommen, eigentlich viel zu viel sind.
Und dann gibt's ja auch wieder ein Hoch. Dazu eine Frage von Kevin aus Gelsenkirchen. Kann man nach einer heftigen Depression zu seinem alten Ich zurückfinden?
Je nachdem, wie lange diese Depressionsphase halt auch dauert. Aber es gab mal eine Zeit davor. Hat man vielleicht vergessen, weil es viele, viele Jahre schwierig war. Aber ja, man oder auch ich habe zu mir selber zurückgefunden. Also es geht.
Ja, also es wird in aller Regel immer wieder besser. Und bei mir ist zum Beispiel so, wenn es mir sehr schlecht geht, dann habe ich das Gefühl, mir wird es jetzt für immer so schlecht gehen. Und wenn es mir wieder besser geht, dann denke ich, nichts kann mich aufhalten. Mir wird es nie wieder so schlecht gehen, wie es mir mal ging. Also so der jeweilig gegenteilige Zustand ist dann irgendwie emotional nicht mehr greifbar. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, wenn es mir so schlecht geht und ich mir das gar nicht vorstellen kann, gefühlsmäßig, dass es wieder besser wird, dann weiß ich aber aus der Erfahrung immerhin rational, dass es wieder besser werden muss, weil es bisher immer so gewesen ist.
Klingt logisch.
Ja.
Ariel 2.0, sie steckt noch mittendrin in der Depression. Hallöchen, ich stecke noch mittendrin in meiner Depression und nun versucht mein Mitbewohner mir nahezulegen, ich wäre egozentrisch geworden. Kann man durch eine Depression egozentrisch werden? Ich selber sehe das nicht so, aber eine Depression verändert die Sicht ja leider auch. Dennoch versetze ich mich mehr in andere Menschen als in meine Situation. Trotzdem möchte ich nun nicht alles in Frage stellen, was mir nicht passt. Ich bin so zerrissen, vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit solchen Vorwürfen.
Also es ist eine schwierige Gratwanderung, glaube ich, zwischen einem gesunden Egoismus und einem gesunden Selbstwertgefühl. Dazu gehört für mich halt auch, sich seine eigenen Grenzen abzustecken und zu sagen, okay, das verteidige ich und da lasse ich auch niemanden drüber gehen, weil ich weiß, das tut mir sonst nicht gut. Das ist immer als Egoismus verschrien, aber ich glaube, das ist einfach eine ganz normale menschliche und auch gute Seite. Egozentrik hat immer so einen negativen Beigeschmack, finde ich. Wenn man nur noch sich selbst sieht und das Eigen, wie das Wort schon sagt, ne, dass alles um das eigene Ich kreist. Ob das jetzt was mit Depressionen unbedingt zu tun haben muss, glaube ich nicht.
Also für mich klingt das nach einem sehr starken Vorwurf. Also ich kann mir vorstellen, dass da der WG-Mitbewohner eventuell nicht so genau weiß, was eine Depression bedeutet. Und die Fragestellerin, vielleicht hat sie es eben auch nicht so genau erklärt. Also ich würde vorschlagen, dass sie da vielleicht in ein Gespräch gehen und gegenseitig offenlegen, wie sie sich mit dem WG-Zusammenleben gerade fühlen und was ihre Bedürfnisse sind und ob sie da vielleicht auf einen Nenner kommen können.
Ich glaube, viele, die gar keine Erfahrung haben mit Depressionen oder mit depressiven Mitmenschen, können das schnell als Egozentrik auslegen, weil tatsächlich ja man in der Depression auch tatsächlich nur mit sich selbst beschäftigt ist. Und
was ja auch total wichtig ist.
Ja, aber für einen Außenstehenden, der das nicht deuten kann, sieht das so aus, als wenn es tatsächlich egozentrik ist. Und wenn derjenige sich dann damit überfordert fühlt, na, dann kommt halt auch mal so ein Spruch.
Der einen dann aber auch ganz schön zerreißen kann, so ein Spruch, wie sie ja auch schon geschrieben hat. Ne? Sie schreibt, sie ist zerrissen.
Ja.
Hat das jemand
schon
mal gemacht von euren Angehörigen?
Dass sie tatsächlich auch ihre eigenen Bedürfnisse irgendwo noch bewahrt. Und wenn es ihr schlecht geht, dann geht es ihr schlecht. Da braucht sie sich auch vor Gott und der Welt nicht irgendwie rechtfertigen. Aber es gibt immer auch eine Außenwirkung und man darf halt auch die Mitbewohner da vielleicht ins Boot holen und denen das verständlich machen, warum es einem jetzt gerade so geht.
Nochmal zurück zu eurem Verlauf. Mhm. Ne? Also von Anfang bis jetzt. Welchen Verlauf hat die Erkrankung genommen?
Zusammengerechnet waren es ungefähr 10 Jahre, in der sie unterschwellig bei mir sich entwickelt hat. Also so zwischen 2004 und 2019. Also 15 Jahre.
Mhm.
Immer fortschreitend, immer häufiger auch schlechte Phasen, bis dann das alles so weit am Boden lag, dass ich tatsächlich ja dann in die Therapie gegangen bin. Und dort dauert es knapp ja 4 Monate, wo die Gründe aufgedeckt worden sind. Und seit der Therapie mit noch ein bisschen Stabilisierung hinterher fühle ich mich quasi symptomfrei.
Jasmin, wie sieht's bei dir aus? Welchen Verlauf hat bei dir die Erkrankung genommen?
Also ich würde auch sagen, so über die letzten 10 Jahre immer mal wieder aufgeflammt. Und vor allem dann, seitdem ich ausgezogen war von zu Hause, wurde es eher schlimmer und auch häufiger, dass ich mich sehr niedergeschlagen gefühlt habe. Ja, ich würde auch sagen, dass ich in der Therapie auch noch dabei bin, daran zu arbeiten. Also es gibt auf jeden Fall schon ein paar Themen, wo ich Fortschritte mache, aber es gibt immer noch Phasen, wo es mir einfach nicht besonders gut geht.
Was würdest du sagen in den letzten, also seitdem du bemerkt hast, dass du eine Depression hast, was die verschiedenen Schritte waren, die du unternommen hast?
Ja, also die erste Anlaufstelle war ja meine Selbsthilfegruppe. Dann hatte ich mir nach und nach, also hat sich dann nochmal über ein Jahr gezogen, hatte ich mir den Therapieplatz gesucht. Dann wurde es zwischendurch nochmal so akut, dass ich dann 2 Wochen in der Klinik war. Da kam ich aber überhaupt nicht gut klar, sodass ich dann zurück bin zu meiner ambulanten Psychotherapeutin. Hatte dann zwischendurch auch Termine gehabt mit einem Psychiater, habe dadurch auch verschiedene Medikamente ausprobiert, die aber nicht angeschlagen sind. Und ja, jetzt bin ich wieder auf dem Stand, keine Medikamente und weiterhin die ambulante Therapie.
Wie sieht's eigentlich aus bei euch mit Social Media? Wir haben ja in der heutigen Zeit, Gott sei Dank, die Möglichkeit, uns auszutauschen über Foren und also Selbsthilfeforen. Gerade auf Insta habe ich ganz viele Foren gesehen, wo die Leute dann ihren Weg beschreiben, ihre Gedanken teilen, damit man sich eben nicht so alleine fühlt.
Klingt jetzt vielleicht paradox, weil ich hier im Radio sitze und drüber rede, aber ich versuche mich aus solchen Plattformen rauszuhalten. Also ja, ich habe einen Facebook-Account, ja, aber sonst auch nichts. Und den habe ich seit Jahren und er verweist zunehmend, weil ich für mich gemerkt habe, je mehr ich mich auch, ich sag mal, der Medienlandschaft und gerade zu solchen Zeiten wie jetzt, je mehr ich mich dem aussetze, desto verrückter macht mich das. Ich spiele jetzt nicht Vogelstrauß und stecke den Kopf in den Sand. Ich krieg schon mit, was auf der Welt passiert, aber immer nur so weit, wie ich dann für mich selber denke, dass es gut ist. Weil ich habe festgestellt, ich lebe damit ruhiger.
Jasmin, bist du auf Social Media unterwegs?
Ich bin auf Social Media unterwegs, aber Ich versuche mich da immer zu begrenzen, dass es nicht zu ausufernd wird und bin auch nicht überall registriert. Habe manchmal schon versucht, auch von Facebook wegzukommen, habe mich da gelöscht. Dann doch wieder angemeldet, aber eher aus pragmatischen Gründen, um zum Beispiel noch in irgendwelchen Tausch- und Verkaufsgruppen drin zu sein, aber nicht mehr, um irgendwelche Fake-Freunde anzusammeln.
Ich glaube, wir haben uns alle schon mal bei Facebook abgemeldet. Nein?
Nein.
Wir lassen ihn, du lässt ihn nur verweisen.
Ja, genau.
Das ist dasselbe. Auf der anderen Seite kann das Internet, also natürlich können die Leute uns da auch helfen und wir können uns da irgendwie Verständnis holen, aber auf der anderen Seite kann es ja vielleicht, wie ihr schon gesagt habt, passieren, dass das, was wir dort sehen, noch mehr Depressionen auslöst, ne? Zum Beispiel Instagram, perfektes Leben, alle sehen toll, alle sehen hübsch, alle sehen toll aus, haben viel Geld und alles läuft super und ja, da kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, wenn man sowas sieht.
Ja, wie gesagt, ich versuche mich dabei zurückzuhalten. Ich bin auch, glaube ich, jetzt in meinem Leben schon erfahren genug, gewisse Hochglanzfotos von der Realität unterscheiden zu können. Mhm. Und ja, sollen sie machen, aber das interessiert mich überhaupt nicht.
Also ich kann das verstehen, gerade bei Instagram hat man manchmal das Gefühl, das Leben von anderen ist so viel toller als das eigene.
Yes.
Gerade wenn die Fotos doch schön bearbeitet und in Szene gesetzt sind. Aber man muss sich dann, glaube ich, ab und zu mal daran erinnern, dass das im Endeffekt auch nur eine Inszenierung ist und dass die ganzen schlechten und schwierigen Momente ja im Endeffekt gar nicht abgebildet werden. Also man kriegt da eigentlich nur ein eher verzerrtes Bild. Und ich kenne das auch, dass einen das kurzzeitig auch mal runterziehen kann, wenn man sich dann zu viel davon anschaut. Aber ich glaube, da ist dann auch wichtig, das zu erkennen, dass einem das gerade nicht gut tut.
Und das vielleicht auch, wenn man gar keine Depression hat. Wir kommen jetzt mal ganz langsam zum Ende der Sendung. Vielleicht habt ihr euch ja noch gegenseitig was zu sagen. Ihr wusstet ja auch nicht, was euch heute erwartet und für euch war es doch bestimmt auch eine schöne Erfahrung.
Ich finde es interessant, tatsächlich, wie selbstreflektiert du da bist. Ich glaube, das ist auch Ergebnis von vielen, vielen Gesprächen.
Ich habe wirklich sehr viel zum Thema gelesen und beschäftige mich schon länger einfach auf einer sachlichen Ebene mit dem Thema, also länger auf einer sehr rationalen Ebene, bevor ich mir eigentlich eingestanden habe, dass mich das auch betrifft. Mhm. Aber durch dieses große Interesse war irgendwann auch klar, ja, es muss was mit mir zu tun haben.
Sehr schön. Wir kommen zum Ende. Schön, dass wir es geschafft haben heute. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg.
Ebenso. Danke.
Danke.
Und ihr da draußen, es war sehr spannend, oder? Falls jetzt vielleicht euer Kopf rattert, weil ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der Depressionen hat, auf sputnik.de haben wir eine sehr schöne Liste mit Anlaufstellen. Und nicht vergessen, das hier waren alles nur Momentaufnahmen und eigene Erlebnisse. Euer Arzt muss natürlich individuell entscheiden, was für euch das Beste ist in eurer Situation. Und ja, passt auf euch auf und kommt gut durch die Woche. Eure Lumara.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.